Hallo, der Manu hier. Bevor es mit der Folge losgeht, gleich zu Celeste mit Fabian Käufer und mir. Ein kurzer Hinweis. Wir sind komplett werbefrei und deswegen sind wir ein bisschen darauf angewiesen, dass uns möglichst viele Leute hier bei dieser Arbeit unterstützen. Für nur 5 Euro im Monat könnt ihr euch ein Abo klicken auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin. Dann bekommt ihr jeden Tag eine frische Folge von uns frei Haus geliefert in euren RSS-Feed und unterstützt damit diese Arbeit. Wir würden gerne sehr viel mehr Zeit in insertmoin stecken. Gerade auch Micha und ich müssen sehr viel noch nebenher machen und dafür brauchen wir eure Unterstützung. patreon.com/insertmoin und steadyhq.com/insertmoin. Auf Steady könnt ihr auch per Bankeinzug bezahlen und ein Jahresabo klicken, dann spart ihr sogar noch ein paar Euro und finanziert uns für ein ganzes Jahr. Das wäre das Allerschönste, wenn dieses Jahr noch ein paar mehr Leute zusammenkommen könnten, um uns hier zu supporten und den Podcast noch erfolgreicher und noch größer wachsen zu lassen. Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank an alle, die uns dort schon unterstützen. Ohne euch wäre dieser Podcast überhaupt nicht möglich. Und ich freue mich auf 2019, dass die Community noch ein bisschen wächst und wir weiter fleißig podcasten können. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Tschüss! Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den bergsteigerigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir heute ein super Gast, nämlich Fabian von Super Stay Forever und natürlich Redaktionsleiter Games bei Rocket Beans TV.
Ich freue mich, dass du mich jetzt eingeladen hast, gerade auch zum Spiel, mir letztes Jahr extrem gut gefallen hat. Dir glaube ich auch. Wir sprechen nämlich heute, du hast es durch diese Bergsteigerigkeit schon angerissen. Wir sprechen über Celeste heute.
Einer der Titel, die ich 2018 tatsächlich so ein bisschen aus Versehen habe, links liegen lassen und mich dann am Jahresende so ein bisschen gegrämt habe, dass ich dieses, einer der Spiele des Jahres, glaube ich, für viele Leute irgendwie übersehen habe. Aber das habe ich jetzt in meinen 2 Wochen Pause und Urlaub nachgeholt und bin auch sehr zufrieden darum, weil es gehört tatsächlich zu den besten Spielen, die 2018 erschienen ist. Was ist es denn? Es ist ein Pixel-Plattformer. So viel ist, glaube ich, relativ schnell einzuordnen. Geht, wenn man das so vergleichen möchte, so ein bisschen in die Super Meat Boy-Ecke, dass man wahnsinnig schwere Level hat und man stirbt tausende von Toten. Also ich bin jetzt am Ende ungefähr 2000 Mal gestorben. Aber das Schöne daran ist, man ist nie gefrustet eigentlich so richtig dabei. Das kriegt Celeste fantastisch hin. Wie spricht man es eigentlich aus? Lass uns erstmal einigen. Celeste, würde ich sagen.
Celeste, oder? Würde ich auch sagen. Also das E hinten ist stumm. Der Name geht ja übrigens, weißt du, worauf der zurückgeht, der Name?
Ne, es ist ein weiblicher Vorname, wenn ich... aber ich weiß nicht, im Spiel ist es ja der Berg.
Im Spiel ist es der Berg und es gibt tatsächlich auch diesen Mount Celeste, der steht auf Vancouver Island. Da existiert tatsächlich dieser Mount Celeste und die Entwickler sind auch Kanadier oder zumindest das Hauptgesicht des Teams. Das stammt ja von einem kleinen Team namens Matt Makes Games, wo dieser Matt Thorson aus Kanada quasi der hauptverantwortlich ist und dann arbeitet er noch mit einem kleineren Team da zusammen, die eben auch Celeste gemacht haben. Zum Beispiel auch mit dabei, ich habe das jetzt mal recherchiert, weil mir der Soundtrack von Celeste so gut gefällt. Es hat eine Frau gemacht namens Lena Rain, die vorher zum Beispiel an Guild Wars 2 gearbeitet hat und ich habe das Gefühl, da sind richtig talentierte Leute dran, weil du hast es eben schon mal angesprochen, an sich, das Spiel ist, wenn man es so beschreibt, ist das nichts Besonderes. Ein schwerer Pixel-Plattformer, davon hast du eine Million gehabt in den letzten Jahren. Aber die ganzen Einzelteile von Celeste, die sind einfach extrem gut.
Ja, weil das ist deutlich mehr als nur ein Pixel-Plattformer. Und das ist ja wirklich das Besondere, warum dieses Spiel jetzt auch so hoch gehandelt wird. Du hast schon gesagt, die Musik, es ist ein schweres Spiel. Also es hat einen hohen Anspruch, einen tollen Stil. Also ich finde, Pixel-Grafik muss man ja auch wirklich können. Und die Entwickler von Celeste können den Pixel-Stil auch wirklich. Also sie schaffen es auch in dieser Pixel-Optik, dir eine sehr, sehr klare Emotionalität auch reinzubringen. Also obwohl die kleinen Pixelmännchen keine Gesichter haben, weißt du immer ganz genau, wie sie sich fühlen, was sie gerade empfinden und so weiter. Und das ist auch einer der wichtigsten Aspekte, glaube ich, von Celeste, dass es eine Geschichte erzählt. Anders als Super Meat Boy hast du tatsächlich eine Story in einem Pixel-Plattformer und das ist dann tatsächlich schon wieder eher ungewöhnlich.
Das stimmt und es ist eine Geschichte, die jetzt nicht einfach mal eben nur so draufgepropft ist, damit irgendwie ein Geschichtchen erzählt wird zwischendurch, sondern es spielt tatsächlich eine größere Rolle und du hast es eben schon mal
angesprochen. Keine Prinzessin retten diesmal, genau.
Genau, es ist eine komplett andere Geschichte. Es ist eigentlich sogar, wenn man Celeste so anschaut, vielleicht, damit man sich für Leute, die es nicht kennen, den Look besser vorstellen kann, falls ihr schon mal Towerfall gespielt habt oder Towerfall Ascension. Es ist so ein ähnlicher Pixel-Look, also ist durchaus an sich auch freundlich und hat so eine, ich weiß nicht, so eine positiv einladende Art. Die Geschichte im Hintergrund ist aber eigentlich eher was Trauriges, weil es um, es geht um Depressionen und es geht auch um Ängste oder um Versagensängste und diese Sachen plagen Celeste und ein bisschen ist die Geschichte, dass sie diesen Berg Celeste erklimmen will, ist natürlich auch eine Metapher. Dafür, natürlich, dass sie sich mit ihren eigenen Problemen und Ängsten und Depressionen konfrontiert wird und sich mit denen auseinandersetzen muss und arrangieren muss, um schließlich auch diese Herausforderung zu bewältigen. Und dieses ganze Thema wird oft auch in den Dialogen thematisiert. Du hast es eben schon mal angesprochen, man weiß immer, wie die Figürchen sich fühlen. Das liegt auch daran, weil die Dialoge sind echt ganz gut geschrieben und man hat immer so Charakterporträts und es gibt so eine Handvoll Figürchen, die man auf dem Weg zum Gipfel trifft und ich glaube, der prominenteste davon oder der am häufigsten auftauchende ist dieser Theo. Das ist ein anderer Wanderer, den man immer mal wieder trifft und mit dem man sich dann austauscht, wie man sich so fühlt oder was eigentlich gerade los ist.
Ja, und es ist auch witzig geschrieben, der ist nämlich so ein Instagram-Süchti. Alles, ständig will er Selfies machen und so weiter und es hat immer so eine ganz charmante Art, wie die Dialoge zwischen diesen zwei Bergsteigern da ablaufen. Celeste, ich will immer sagen, dass sie Celeste heißt, aber so heißt ja der Berg, sie heißt ja Madeline.
Ja, stimmt.
Sie öffnet sich dann ihm gegenüber ja auch, dann trifft man auch noch eine alte Frau, einen Hotelbesitzer, der ein bisschen ein Rad ab hat und so weiter. Und ich finde es total vom Pacing auch fantastisch, dass du immer diese sehr schweren Plattformer-Elemente hast und dann kämpfst du dich durch diese unterschiedlichen Levelstrukturen durch und dann hast du immer wieder eine Verschnaufspause mit einer Art, ja, Zwischensequenz, kann man es eigentlich schon so richtig nennen. Mal sitzt sie am Lagerfeuer, macht irgendwie halt Rast, dann kehrt sie in diesem Hotel, in diesem Gasthaus ein, dann trifft sie wieder andere Personen und andere Charaktere und so weiter. Und das hat ein unglaublich gutes Pacing. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass man da immer wieder auch so diese Verschnaufpausen zwischendurch hat.
Ja, es hat ein gutes Pacing und ich finde, es hat auch eine angenehme Art, mit den Themen, die es behandelt, umzugehen, weil obwohl es um Depressionen und Ängste geht, ist das Spiel ja immer mal wieder auch ein bisschen heiter und fröhlich und ja, die Dialoge sind öfter auch mal ein bisschen schräg vielleicht auch geschrieben. Also es ist kein Spiel, was einem das Thema jetzt so super pädagogisch irgendwie reindrücken möchte, sondern man findet das durchaus nachvollziehbar, die Dialoge, die da geschehen, wobei das ganze Spiel natürlich, das ist ja überhaupt nicht in der realen Welt irgendwie vor Ort. Dieser ganze Berg ist ja einfach eine Ansammlung von verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben und sowas. Aber trotzdem findet man die Dialoge nachvollziehbar. Und auch, also ich fand es unterhaltsam. Ich muss offen sagen, für mich hätte es auch ein bisschen weniger Story irgendwann getan. Also ich finde, man hat den Twist und den Konflikt irgendwann ganz gut verstanden und es wird sehr, sehr breit dann noch thematisiert nach hinten raus. Aber es ist schon sehr, sehr gut gemacht, wie sie das da aufgegriffen haben. Das fand ich sehr, sehr angenehm und auch dem Thema sehr angemessen.
Was mir gefallen hat, dass es eben nicht nur so ein Metapherengeschwurbel ist, sondern das Spiel von Anfang an klar macht, dass Madeline auf diesen Berg geht, um sich selbst eine Herausforderung zu stellen. Also sie hat persönliche Probleme und kommt irgendwie nicht so ganz klar damit und möchte sich selbst eine Herausforderung stellen und hat sich dann vorgenommen, diesen Berg zu besteigen, obwohl sie eigentlich sonst so von der Story her gar keine, nicht das Hobby Bergsteigen oder so hat. Sie möchte einfach für sich diese Challenge irgendwie haben. Darüber redet sie dann mit Theo gleich auch am Anfang und so weiter. Und ich finde es dann ganz toll, dass es eben nicht nur so eine Metapher ist. Also ich habe jetzt gerade parallel dazu Gris gespielt, wo man auch so ein, es ist kein Pixel-Plattformer, es ist ein Plattformer, der auch wunderschön gezeichnet ist und da bleibt es alles sehr auf dieser Metapher-Ebene. Ja? Du spielst eigentlich so ein bewegtes Kunstobjekt und hast nie irgendwelche Dialoge oder Story. Und Celeste geht dann völlig anderen Weg. Sie thematisieren das halt von Anfang an ganz konkret, dass Celeste innere Unruhe hat und innere Kämpfe hat. Und es geht um, wie du schon gesagt hast, um Panikattacken, die man dann ja auch wirklich auch sieht, dass sie Panikattacken hat, dass sie darunter leidet, dass sie unter Depressionen leidet und so weiter. Das wird ganz klar benannt. Deswegen ist es jetzt ja auch keine, man muss da nicht irgendwas reininterpretieren, sondern das wird sehr konkret benannt. Und dieser Celeste, dem wird halt so ein bisschen so eine, naja, so eine magische Aura irgendwie angedichtet, dass dort solche inneren Konflikte sich personalisieren können. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Mischung, dass man eben dann einerseits diese klassischen Plattformer-Herausforderungen hat, wo man auch gegen seine inneren Demons sozusagen wirklich sichtbar kämpft und denen ausweichen muss. Und dieser Berg natürlich trotzdem aber dann auch, obwohl er so konkret benannt ist, auch als Metapher funktioniert, dass sie dieses Hindernis überwinden muss. Finde ich echt elegant gelöst so.
Ja, also es wird nicht nur konkret alles angesprochen, du hast gerade schon mal auch gesagt, die Ängste oder das, was in Madeline vorgeht und was ihr Probleme bereitet, das wird ja dann auch ganz visuell repräsentiert durch diese, im englischen Sprachgebrauch hat sich da so ein bisschen der Begriff Madeline etabliert, quasi ihre Negativität, das ist dann quasi ein eigener Charakter, der aussieht wie eine etwas düstere und gefährlichere Version von ihr, und da kommt es häufiger im Spiel dann quasi zu Duellen oder Verfolgungsjagden und sowas in der Art, bis man irgendwann eben merkt, okay, der Konflikt oder der Kampf zwischen den beiden wird nicht zu einem Ziel führen oder nicht zu einem Ziel, das Madeline erreichen will, sondern es muss eine Art Kompromiss oder Übereinkunft zwischen diesen verschiedenen Facetten der Persönlichkeit geschaffen werden. Die Mechanismen, die man dafür hat, das finde ich nämlich auch so lobenswert im Spiel. Das Spiel ist sehr, sehr reduziert. Man hat sehr wenige Aktionen im Grunde genommen zur Verfügung und daran ändert sich auch nicht viel im Laufe des Spiels. Du kannst logischerweise springen, du kannst dich an Wänden festhalten und da für eine kurze Zeit so ein bisschen dran rumkrabbeln oder hochkrabbeln. Du siehst dann durch so eine farbliche Veränderung von Madeline, wie lange sie noch Ausdauer hat, um sich da noch zu halten.
Sie schwitzt so richtig kleine Pixel
weg. Ja. Sie schwitzt sich da so einen ab und irgendwann fällt sie runter und sie kann auch in der Luft noch so einen Dash-Move ausführen, aber nur einmal und danach muss sie entweder einmal den Boden berühren oder sie muss ein Item einsammeln, das sie erlaubt, diesen Move nochmal zu machen. Das ist was später nochmal verbessert wird, damit man das häufiger machen kann. Im Grunde bleibt man aber immer auf diesem sehr reduzierten Repertoire an Moves und die steigende Herausforderung und die Abwechslung kommt eher dadurch, wie die Level aufgebaut sind und was es da für Fallen gibt und für Herausforderungen. Und ich finde das sehr, sehr angenehm, dass man sofort das Spiel in Gänze so begriffen hat und es dann eigentlich nur noch darum geht, diese wenigen Sachen, die man dort ausführen kann, halt zu perfektionieren und immer weiter zu trainieren und dadurch eben auch mit den steigenden Herausforderungen der Levels zurechtzukommen.
Genau, es ist kein Metroidvania. Du musst nie irgendwie Backtracking betreiben, du musst nicht irgendwelche Skillpunkte investieren. Das bleibt immer ein ganz, ganz, ganz klassischer Pixel-Plattformer. Du hüpfst, du dashst und du sammelst irgendwelche Items ein und vor allem verändert sich halt die, in jedem Biom, wie man das so schön sagt heutzutage, verändern sich die Herausforderungen auch durch die Levelstruktur. Also du hast im Hotelbereich, hast du dann andere Elemente, da wabern dann so rote, ja, wie so Pilze oder so, die du nicht berühren darfst. Das heißt, da gibt's dann zum Beispiel einen Boden. Wenn du da zu lange stehen bleibst, dann frisst der dich auf. In einem anderen Bereich, da hast du dann irgendwie mit Wind zu kämpfen, wenn du oben am Gipfel irgendwie angekommen bist. Das sind ganz starke Winde, mit denen du teilweise auch arbeiten musst, ja, dass du dich halt so fallen lassen musst und dann mit dem Wind arbeiten musst. Da gibt's dann Trampolinfelder, auf die du dann wieder weggeschleudert wirst. Dann gibt's auch noch so rote Kugeln, wenn die dich einsaugen, dann schleudern die dich wieder hoch. Und das heißt, du hast immer in jedem dieser unterschiedlichen, ich glaube, 8 Levelbereiche sind es insgesamt, also 8 Kapitel. Ich glaube, 6 verschiedene Levelbiome und 8 Kapitel. Hast du unterschiedliche Elemente, mit denen du dann auch immer arbeitest. Und die lernst du dann aber auch Stück für Stück. Also das Leveldesign ist so fantastisch vom ansteigenden Schwierigkeitsgrad. Also auch wieder passend dazu, dass du eine Bergbesteigung ausführst, parallel im Spiel dazu, merkst du auch selber, wie der Anspruch stetig steigt. Von Level zu Level wird es immer ein kleines bisschen schwieriger und man hat aber auch Situationen, da stirbt man 40, 50 Mal, bevor man diese blöde Stelle geschafft hat und freut sich dann aber auch einen Ast ab, dass man diese Herausforderung jetzt geschafft hat und kann so richtig mitfühlen mit Madeline, dass man jetzt diesen nächsten Punkt erreicht hat und diesen Level gemeistert hat.
Ja, das Angenehme daran ist, finde ich, obwohl man so häufig stirbt, also ich bin gar nicht so ein Fan von Spielen, die so ultra krass schwierig sind. Also ich tue mich zum Beispiel, das ist ja auch bekannt, glaube ich, für Leute, die mich schon mal irgendwie in einem Podcast gehört haben, schwer damit in diesen Grind von den Dark Souls Spielen oder so Beispiel reinzukommen. Ich finde, das bringt mir nicht so viel Freude, aber bei solchen Jump'n'Run Spielen, gerade wenn sie eben so einfach aufgebaut sind, dass man sofort die Spielmechaniken alle beherrscht und dann nur noch an diesen feilt und diese verbessert, das motiviert mich schon total. Und bei Celeste ist das Gute, dass man Also man fängt sofort immer wieder am gleichen Bildschirm an, in dem man gestorben ist. Es gibt kaum Sachen, dass man denkt, oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen, sondern du bist im Wesentlichen wirklich immer auf diesem einen Levelabschnitt oder den einen Bildschirm, der dann vielleicht auch mal scrollt, aber im Grunde immer ein kleiner Abschnitt bleibt. Auf den bleibst du immer beschränkt und den musst du eben dann lernen und begreifen. Und man weiß aber immer auch, okay, ich bin jetzt gestorben, weil ich da irgendwie dagegen gesprungen bin oder weil ich da jetzt nicht das gemacht habe oder weil ich schon meinen Dash zu früh aufgebraucht habe. Und man erschließt sich nach und nach diese Level. Und also bei mir ist schon ein bisschen her, ich habe es, glaube ich, zweimal durchgespielt und ich hatte, glaube ich, keine Momente, wo ich gedacht habe, das kann ich jetzt gar nicht schaffen oder das frustriert mich mega, sondern man bleibt immer drin und man will einfach diese Stellen schaffen. Und ich finde es auch, also ich fand den Schwierigkeitsgrad okay, wenn es um das Durchspielen geht. Und was ich auch schön finde, dass es so optional gibt, es ja noch Sachen, kann solche Erdbeeren einsammeln, die rumliegen, was auch später echt schwierig wird, die alle zu bekommen.
Oh ja.
Es gibt solche Audiotapes, die dann später nochmal Variationen der Levels freischalten. Und es gibt, glaube ich, sogar auch noch solche Kristalle oder Kristallherzen. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr im Detail daran. Mhm. Aber es gibt eine Menge Sachen, wo man sagen kann, okay, für Leute, die eben darauf stehen, sich wirklich ganz krass zu verbeißen oder alles finden zu wollen oder sich ein Spiel so schwer wie nur möglich zu machen. Auch da bietet Celeste Optionen, dass man eben da auch ein bisschen Wiederspielwert natürlich generiert, indem man sagt, okay, ich gehe jetzt nochmal alle Level durch und sammle nochmal die ganzen Erdbeeren ein. Das finde ich schön. Ich habe es eher so ein bisschen flowmäßig gespielt. Das heißt, ich habe so Erdbeeren und andere Sachen mal mitgenommen, wenn ich sie gefunden habe. Ich habe mich aber nicht jetzt irgendwie bewusst da eine halbe Stunde aufgehalten, weil ich gesagt habe, ich will unbedingt dieses eine Item mitnehmen. Und ja, so fand ich es auch ganz angenehm zu spielen.
Ich würde auch empfehlen, das erstmal einfach locker durchzuspielen. Das sagt dir der Tooltip selber. Die Erdbeeren sind optional. Also du wirst nicht dafür bestraft, irgendwas nicht zu tun in diesem Spiel. Ganz im Gegenteil. Ich finde, Celeste ist einer der zugänglichsten Plattformer und Spiele, die ich überhaupt je gesehen habe. Wie du schon gesagt hast, du musst diese Erdbeeren nicht sammeln, du kannst sie sammeln, du hast nie irgendwo eine Schranke, so wie bei Donkey Kong oder sowas, was wir letztes Mal besprochen haben, da kommst du an bestimmten Stellen ja gar nicht weiter oder bei vielen Spielen, wenn du nicht eine gewisse Anzahl von Bonus-Items oder so gesammelt hast. Das gibt's hier einfach nicht. Das ist einfach nur am Schluss ein Schlussscreen, den du halt mit mehr oder mit weniger Erdbeeren siehst. Das ist total süß gemacht. Dann kannst du diese Erdbeeren aber sammeln. Du kannst diese B-Seiten sammeln, die schwere Level freischalten. Es gibt sogar noch C-Seiten. Wenn du alle B-Seiten schaffst, hast du sogar noch C-Sites. Und auch toll gemacht, die B-Sites sind ja Kassetten. Und wenn du die Level spielst, dann hörst du auch Remixe von dem fantastischen Soundtrack. Wunderschön gemacht. Und diese Kristallherzen, genau, die ist wirklich eine Sperre. Also es gibt dann am Schluss noch ein Bonus-Chapter und da kommst du tatsächlich dann aber erst nur rein, ganz am Ende, wenn du 4 von diesen Kristallherzen oder eben mehr gesammelt hast. Und diese Kristallherzen sind versteckt mehr oder weniger in den verschiedenen Bereichen des Berges, wo du mal eine kleine Rätselaufgabe machen musst oder irgendwelche Mini-Puzzles irgendwie noch lösen kannst. Also die findet man so manchmal, dann steht man da und weiß nicht so richtig, was man da tun soll. Also ich stand dann vor so Vögeln, die so wegflattern, die irgendwie so ein Muster abgegeben haben und da war so eine alte Satellitenschüssel und das Spiel sagt dir dann aber auch nicht, was du da tun musst. Und wenn du die dann löst oder optional dann eben findest, dann steckt da noch so viel mehr drin in diesem Spiel und dann hast du quasi nochmal einen Bereich, den du damit freischalten kannst. Also fantastisch. Was du gesagt hast wegen dieser, du kannst dir das Spiel so schwer machen, wie du willst, geht nämlich auch in die andere Richtung. Also die Mad Max Games haben gesagt, wir wollen das nicht wie bei Cuphead haben, dass du irgendwie nur 10% der Leute haben überhaupt nur den vierten Boss gesehen oder so. Ja, da kommst du ja einfach nicht weiter bei Cuphead, wenn du den Skill nicht hast und du kriegst es mechanisch nicht hin, dann kannst du gar nicht alle Level sehen. Und bei Celeste soll das komplett anders sein. Die haben einen Hilfemodus integriert. Du kannst beim Start-Screen auswählen, ob du einen Hilfemodus anmachst oder nicht. Und dann hast du so ein Untermenü wenn du drückst an den Startbutton und dann kannst du die Geschwindigkeit reduzieren. Du kannst einstellen, dass Madeline unendlich Ausdauer hat. Das heißt, du kannst, wenn dich das stört, dass du da immer so abrutscht, kannst du einfach sagen, sie hat unendlich Energie. Du kannst sogar sagen, dass sie unverwundbar ist. Dann kannst du über Stacheln oder sowas einfach drüber laufen. Was kannst du noch einstellen? Du kannst von Anfang an auch den Doppeldash einstellen, den man eigentlich erst in den letzten Kapiteln hat, um da auch drüber zu kommen. Und das Fantastische daran ist, du wirst dafür nicht bestraft. Die sagen einfach, wenn du das möchtest, dann erschließt dir das Spiel so. Du kannst dir einfach alles auch holen, alle Secrets dir erschließen. Du wirst dafür nicht bestraft, dass du irgendwie den Hilfemodus einschaltest. Das Spiel soll dir einfach Spaß machen. Und das finde ich einen ganz, ganz modernen, frischen Zugang. Natürlich kann man dann sagen, hier kann ja jeder schaffen und so, ja. Aber du darfst halt einfach dieses Spiel so erleben, wie es für dich Spaß macht. Und wenn du da eine Situation hast, ein Level, an dem du einfach partout nicht weiterkommst, dann schäm dich nicht, schalt den Hilfelevel ein und komm da drüber. Und anders, wenn du den Hilfemodus nicht anmachst und du schaffst das Spiel so, dann darfst du auch stolz darauf sein, dass du es halt geschafft hast. Und das finde ich ganz, ganz toll.
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, gab es diesen Hilfemodus schon immer im Spiel oder haben sie den später erst eingefügt?
Nee, der war von Anfang an. Also das war so, glaube ich, eine konzeptuelle Grundsatzentscheidung bei
dir. Das habe ich da gar nicht so wahrgenommen. Ich unterschreibe das alles, was du sagst. Das ist richtig. Ich finde auch, dass man keine Barrieren aufbauen sollte und allen Spielern die Möglichkeit geben sollte, dann mit einer positiven Erfahrung rauszugehen. Gerade bei einem Spiel, wo es darum geht, sich auch mit Negativität und mit eigenen Dämonen auseinanderzusetzen, fände ich es komisch zu sagen, okay, wir erlauben es aber nur 5% der Leute, das wirklich zu einem positiven Abschluss zu führen. Ich frage mich jetzt gerade, du hast ja eben schon mal das Donkey Kong Country angesprochen, was für die Switch letztes Jahr nochmal rauskam. Da haben sie das im Grunde genommen aber dann ja auch reingepackt durch diesen neuen Charakter, den es gab.
Aber du musstest dort extra das Spiel nochmal neu starten mit diesem Modus. Also du kannst es nicht so on und off schalten. Also die sagen, entweder du spielst es richtig oder du spielst halt diesen super easy Modus. Du kannst nicht zwischendurch einfach mal sagen, jetzt möchte ich kurz mal die Hilfe haben.
Ja, also ich finde es eleganter. Gut, wenn es solche Optionen gibt. Ich habe es bei beiden Spielen jetzt nicht genutzt, weil natürlich auch, also es kommt ja auch dadurch, dass man irgendwie was leistet oder was Schwieriges schafft, gerade wenn man sich so ein bisschen diesem Genre verbunden fühlt. Und ich wollte es mir dann nicht bewusst zu einfach machen, weil das Spiel natürlich auch darauf aufbaut, dass man eben solche Sachen wie diesen doppelten Dash dann erst am Ende hat. Und ich glaube, man wirft ein bisschen die Balance der Levels dann durcheinander, wenn man sagt, okay, man schaltet sich das alles am Anfang an schon frei.
Komplett. Aber gerade die Geschwindigkeit reduzieren ist, glaube ich, für Speedrunner auch super interessant. Da den perfekten Weg. Du kannst dann einfach sagen, okay, Spielgeschwindigkeit auf 50% runter und dann hast du halt etwas mehr Zeit. Gerade bei diesen schnellen Passagen. Es gibt dann so Plattformen, bei denen du dann abspringen musst und den Schwung mitnehmen musst.
Ja.
Dieses Momentum. Und ich glaube, diese Stellen so zu üben, um dann dich auf einen Speedrun vorzubereiten, ist dann auch schon quasi ins Spiel integriert, ohne dass du es irgendwie modden musst. Finde ich schon sehr witzig.
Gibt sogar viele solcher Stellen, finde ich, wo man du musst einfach Verkettungen von sehr vielen richtigen Aktionen und Sprüngen dann machen. Und ich finde, man kommt sich dabei aber auch so super cool vor, wenn man es dann schafft und denkt so, wow, das habe ich gerade selbst gemacht irgendwie. Ist auch ein schönes Spiel, was man zu zweit spielen kann. Das habe ich auch bei einem, ich habe das mal Let's Played. Und da haben wir das zu zweit gemacht und man denkt dann so, ja, richtig, richtig gut, was du gerade gespielt hast, wenn man da eben auch zuschaut und sieht, okay, da hat jetzt jemand in 10 Versuchen sich so einen Weg erschaffen durch diesen Abschnitt hindurch. Und das ist schon beeindruckend, was man da teilweise dann zustande bringt. Liegt halt auch wieder daran, weil man eben auf diese wenigen Mechanismen fokussiert ist und die dadurch immer besser werden. Und vielleicht darauf eingehend auch nochmal, es gibt bei Celeste jetzt keine Sachen wie, ich weiß nicht, man findet keine Rüstung oder zusätzliche Energie oder es gibt keine, sie hatten einen Sprungwert von 37, den man dann verbessern kann oder sowas in der Art. Es gibt gar keine Werte oder sowas, die man irgendwie grinden kann oder verbessern kann, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man seine eigenen Fähigkeiten an die quasi rangeht und sagt, okay, die werden immer besser dadurch, dass ich das spiele. Es dreht das halt so ein bisschen um, dieses Konzept, was zum Beispiel, ich weiß nicht, Action-Rollenspiele verfolgen, wo es immer darum geht, okay, da ist wieder ein neues Schwert hingefallen oder eine neue Rüstung, aber es hat eigentlich nichts mit meinem Talent an sich zu tun, eine Maus zu bewegen und möglichst schnell zu klicken, weil das ja keinen mechanischen Skill irgendwie erfordert. Aber Celeste ist halt genau das Gegenteil. Es geht darum, meine eigenen Fähigkeiten zu pimpen und nicht die der Spielfigur, weil dazu gibt es gar keine Optionen.
Du siehst ja wirklich im Sekundentakt, wie du besser wirst. Also da öffnet sich ein neuer Levelabschnitt und du denkst dir, what the fuck, wie soll ich das denn jemals schaffen? Dann springst du, stirbst, springst, stirbst, springst, erste Position erreicht, springst, stirbst. Und so geht es ja dann immer weiter und dann bist du auf einmal an der zweiten oder der dritten und an dem vierten Hindernis und dann merkst du, hey, diesen Anfang, den ich gerade vor 2 Minuten irgendwie nie geschafft habe, den kann ich jetzt quasi schon blind. Und dann stirbst du halt an der 5., 6. Herausforderung. Und dann flutschst du am Ende einmal durch den Level durch, als hättest du nie was anderes gemacht. Und das hast du ja jedes Mal, dieses Erfolgserlebnis, das ist, glaube ich, auch das, was so Spaß macht an Celeste, dass du in 5-6 Minuten Abschnitten immer wieder ein unfassbar tolles Lernerlebnis und ein Erfolgserlebnis hast, dass du das jetzt doch gemeistert hast. Und jedes Mal denkt man sich ja, oh shit, was ist denn da jetzt wieder alles voller Stacheln, irgendwelche blubbernden Monster wabern rum, die du nicht berühren darfst und 2 Minuten später gehst du da durch und kannst nebenher quasi noch irgendwie eine Geschichte erzählen, weil du das fast schon auswendig kannst, diesen Weg. Ja. Das finde ich total fantastisch. An der Stelle gerade, weil ich jetzt blubbernde Monster gesagt habe, Monster gibt es ja eigentlich gar nicht so richtig. Also es gibt schon ein paar Gegner, die dich, wie du schon gesagt hast, mal verfolgen, wo du dann auf Zeit was machen musst. Das sind eher die stressigen Elemente. Und aber richtige Gegner, wie man es aus Plattformern kennt, gibt es eigentlich nicht. Also, Madeleine kann auch nicht kämpfen, hat kein Schwert, kann nicht irgendwie auf Monster draufhüpfen. Sie muss immer flüchten, ausweichen. Sie bleibt immer menschlich bei der ganzen Geschichte. Und der größte Feind ist eigentlich die Levelarchitektur.
Ja, stimmt. Also das, aber auch das finde ich angenehm. Wie gesagt, von mir aus echt in solchen Spielen so wenig wie möglich reinpacken und dafür halt coole Level und Aufgaben bauen und
ja, und welche Varianz die da reinbringen, oder? Man denkt sich immer wieder, boah, das in der Kombination habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Fantastisch.
Das stimmt. Wusstest du eigentlich, Manu, das Spiel geht ja ursprünglich auf ein Game Jam-Spiel zurück, ne? Mhm. Das haben die mal als Game Jam-Spiel einige Zeit vorher gebaut und dann haben sie es quasi erweitert für diesen Vollrelease, vermutlich nachdem dann halt Towerfall so erfolgreich wurde in seinen verschiedenen Iterationen, weil
Mad Max Games, von den gleichen Leuten ist, gell? Genau,
ja. Genau, Mad Max Games hat vorher auch schon eine Menge Spiele gemacht, so viele kleine, so Flash-Spielchen und so. Und ich glaube, der Matt Thorson von denen war auch zum Beispiel in der Super Mario Maker-Szene sehr aktiv. Und dann haben die wahrscheinlich gedacht, okay, wenn jetzt Towerfall so erfolgreich war, dann pimpen wir das Celeste auch nochmal auf. Und man kann dieses Original, das Game Jam-Spiel, kann man auch freischalten innerhalb des richtigen Celeste-Spiels. Jetzt hast du es gefunden?
Ja, das ist im Hotel irgendwo, genau. Muss man das finden. Das ist mir auch gerade eingefallen. Pico 8, das ist so quasi so eine Fantasy-Konsole und dafür kann man Game Jam-Spiele entwickeln und das kann man dann auch im Spiel spielen. Und wenn man es gefunden hat, muss man aber nicht wieder an die Stelle gehen, sondern kann das dann auch im Hauptmenü direkt auswählen und gibt's auch online. Also wenn ihr jetzt Celeste mal kurz ausprobieren wollt, weil die Grundidee ist wirklich die gleiche, es ist ein noch deutlich reduzierterer Pixel-Stil und den kann man auf der madmakesgames.com-Seite, ist der verlinkt. Da kann man dieses Game Jam-Spiel auch direkt im Browser spielen.
Genau, und ich finde sogar, dass es einen relativ guten Eindruck davon vermittelt, ob einem total wohl auch das fertige Spiel gefallen wird. Ansonsten, was sich gerade anbietet, ich glaube, du hast das ja auch genutzt, das Spiel gibt es jetzt gerade, also im Januar 2019, wo wir das aufnehmen, ist es ein ein Goldspiel für Xbox One.
Ich glaube, es ist im Game Pass, oder? Oder ist es ein Goldspiel?
Ich glaube, es ist ein Goldspiel.
Ja, genau. Games with Gold, da ist es dabei, genau.
Genau, das heißt, diesen Monat kann man es da umsonst spielen und ansonsten, ja, ich glaube, es kostet so 20 Euro. Ist, glaube ich, auch relativ preisstabil so, also weiß nicht, ob es jetzt in Sales oder so schon mal war, aber ich hatte gestern mal geschaut. Ich habe es auf der Switch gespielt und ich muss da sagen, es war für mich das perfekte Switch-Spiel für Anfang letzten Jahres, weil ich eben viel rumfahre und dieses ganze Prinzip von wegen, man wird nie wirklich zurückgeworfen, sondern du bist halt immer, also du stirbst und kommst direkt an der gleichen Stelle, spielst du weiter. Das ist super, um auf kurzen bis mittellangen Bahnfahrten einfach mal ein bisschen weiter zu spielen. Und es ist natürlich auch ein Spiel, was die Switch jetzt nicht vor irgendwie größere Probleme hardware-technisch stellt. Ja. Also mir hat das
Einzige, was ich mir schwer vorstelle, das ohne Pro-Controller zu spielen. Also
sagen,
geht es gut mit den Joy-Cons?
Alle Leute immer. Hm. Aber ich finde, also ich kann gut mit dem, ich habe auch das komplette Shovel Knight mit den Joy-Cons gespielt. Mir macht das gar nicht so viel aus, dass das so einzelne Tasten und kein richtiges Steuerkreuz sind. Wir hatten eher das Problem, also ein Kollege von mir, Gregor, mit dem ich das Let's Play gemacht habe, der flucht ja immer über diesen Pro-Controller von der Switch und sagt, das Steuerkreuz wäre so blöd.
Achso, ja, aber ich spiele eh nie mit Steuerkreuz. Das habe ich mir komplett. Also ich spiele auch Super Meat Boy
und Celeste.
Ja, ich habe es durchgespielt mit Analogstick. Super Meat Boy auch und Trials auch. Also nö.
Aber das ist doch gar kein Spiel, was irgendwie eine analoge Steuerung unterstützt.
Nee, aber mein Daumen rutscht immer automatisch auf das Analog-Pad. Also ich versuche es dann immer mit digital und bei dem nächsten Sprung ist mein Daumen wieder oben und dann habe ich mir abgewöhnt, da wieder jedes Mal so umzudenken. Also es landet automatisch auf dem Analogstick, aber es geht genauso gut.
Das ist natürlich bei Spielen, wo oben und unten keine direkte Auswirkung haben, dann macht es natürlich auch nichts, wenn mal der Analogstick versehentlich das irgendwie mitsteuert, wenn man nach links oder rechts laufen will. Ja. Aber wie gesagt, wenn du sagst, es geht auch gut analog, ich habe es digital gespielt, fand das toll, weil es eben auch, es reagiert so wahnsinnig direkt. Ich mag die Spiele, die so eine super tighte Steuerung haben. Also bei mir hat das echt alle richtigen Knöpfe so gedrückt.
Absolut, um die Metapher zu halten, genau.
Vielleicht eine Sache noch, wobei es leider ja für dich und mich und wahrscheinlich auch für die Zuhörer nichts mehr bringen wird. Wusstest du, dass es jetzt gerade vor ein paar Tagen, das gab es als physische Version jetzt auch zu kaufen,
ne? Ja.
Über Limited Run Games. Ja. die immer diese...
Leider schon alle weg, ja.
Ja, wie immer halt. Ich finde auch generell, das wäre wahrscheinlich mal einen eigenen Podcast, wäre diese ganze aufkommende Kultur, der wir bringen Spiele physisch in kleinen Mini-Auflagen raus, die wir für teure Preise sofort ausverkaufen an Sammler. Finde ich schwierig, aber dass die Sammler-Edition von Celeste wäre prinzipiell, wenn man sie am 1. Januar gekauft hätte, echt ganz schön gewesen für PS4 und Switch, nämlich mit Datenträger und dann waren da, glaube ich, noch Aufkleber dabei, so eine Plüsch-Erdbeere, Audiokassetten mit dem Soundtrack drauf.
Wollte ich gerade sagen, da muss ja eine Kassette drin gewesen sein. Ja.
Genau, es ist natürlich auch super naheliegend und generell auch zu dem Soundtrack, auch da kann man mal, wenn man die Lena Rain, also R-A-I-N-E, mal googelt, man findet da auf offiziellen Seiten auch so Hörproben von dem Soundtrack. Wir können das natürlich immer mit Worten gar nicht adäquat beschreiben. Es ist so, ich würde sagen, es sind so Synthi-Klänge, trifft auf Klavier und sehr schöne Melodien von sehr dezent im Hintergrund bis zu sehr...
Ist richtig Ohrwurm-Charakter haben da.
Ja.
Der Titeltrack, den habe ich wochenlang jetzt mitgesummt. Also nicht wochenlang, tagelang. Ich habe es ja ganz frisch jetzt durchgespielt, aber der ist mir ständig im Ohr.
Genau. Den Soundtrack gibt es, glaube ich, auch als separate Veröffentlichung. Also da echt auch mal reinhören, so wie generell jeder eigentlich das Spiel sich mal angeschaut haben sollte, meiner Meinung nach. Ist für mich, denke jetzt kurz nochmal drüber nach, aber ist auf jeden Fall schon so in meiner Top 5 der Spiele des letzten Jahres gewesen.
Ja, locker. Ich habe es jetzt in meinem Tweet nicht mehr drin gehabt, weil ich es ja noch nicht gespielt hatte letztes Jahr, aber da hätte ich jetzt nachträglich auch absolut damit drin gesehen und drin gehabt. Das war ja auch völlig zu Recht bei den Video Game Awards nominiert als bestes Spiel. Mhm. Neben den ganz großen wie Red Dead und God of War war dann Celeste und alle haben sich noch so gewundert. Aber nach dem Spielen fragt man sich das eigentlich auch überhaupt gar nicht mehr, ob das da was zu suchen hat. Ganz absolut hat es da was zu suchen.
Ja. Sehe ich genau
durch und durch, wirklich komplett rund dieses Spiel.
Ist dann, er hat den Preis nicht gewonnen, ist glaube ich bestes Indie-Game und Best Game for Impact geworden, eben wegen der, wegen der Story-Thematik, die es aufgreift und ja, auch verdient. Also es hat eine Menge Nominierungen bekommen zu verschiedenen Preisen und ich würde bei allem sagen, das ist durchaus gerechtfertigt.
Ja, aber gegen God of War ist auch schwierig, das hat ja auch
das stimmt natürlich.
So wenig auszusetzen, ja. Das hat auch
viele
Aspekte.
God of War, auch wunderschönes, sehr gutes Spiel, aber es ist Wahnsinn, wie viele verschiedene Unterschiede wir jetzt zwischen diesen Spielen festmachen könnten, also wie viele, das sind so beide Bandbreiten, sage ich jetzt mal, oder beide Endpunkte einer Spieleskala, an einem steht God of War und an dem anderen steht Celeste, weil das wirklich so ein ziemlich das gegenteilige Spiel ist.
Aber so schön, wie groß diese Bandbreite halt total sein kann, einfach in diesem Spielebereich, ja, fantastisch. Gut. Ich glaube, wir haben ausführlich über Celeste gesprochen. Ihr solltet es auf jeden Fall spielen. Es gibt ja wenig Spiele, die man so fast uneingeschränkt jedem empfehlen kann und jeder. Und Celeste gehört, glaube ich, absolut dazu. Weil es ist zugänglich, es ist hübsch, es sieht toll aus, es hat Emotionen, es hat Geschichte, es hat Anspruch, es hat Humor. Da ist einfach alles drin, also oder? Es gibt so wenig Spiele, wo man so sagt, ja, aber am Ende gibt's noch das und das. Oder da muss man noch irgendwie aufpassen und kann man nicht uneingeschränkt empfehlen. Celeste kann ich uneingeschränkt jedem ans Herz legen.
Total. Vielleicht noch einen Aspekt, den wir jetzt nicht angesprochen hatten, wo ich auch sage, das passt total. Spiel ist erstaunlich umfangreich, finde ich. Es war länger, als ich anfangs dachte. Ich würde sagen, ich weiß nicht, vielleicht so ein Dutzend Stunden oder so gespielt daran. Mhm. Und das finde ich auch eine angemessene oder eine
passende. Und dann hat man nur die Story durch. Also ich habe 10 Stunden jetzt gebraucht, wenn ich gerade auf den Screenshot hier gucke vom Endscreen, um alle Level einmal zu spielen und die Geschichte zu erleben und ein paar Specials gefunden habe, wie die Kassetten und so weiter. Und ich habe noch lange nicht alles gesehen. Also wie gesagt, diese B-Seiten, die C-Seiten und dann das Herz des Berges, das ist alles noch drin. Also 10 Stunden mindestens. Und dann hat man es auch viel gesehen, aber man kann da locker 20, 30 Stunden drin rumhüpfen, wenn man möchte.
Das stimmt. Vielleicht mache ich das sogar nochmal. Ich glaube, ich fange das jetzt nochmal
an. Oh ja. Ja, oder halt weiter Erdbeeren suchen.
Ja, stimmt.
Dann danke ich dir für deinen Besuch hier. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Mehr von dir hört man natürlich in deinem Format Superstay Forever bei den Kollegen und natürlich bei Rocket Beans. Da bist du ja auch immer fleißig am Werkeln.
Genau. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.